Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Jessica Marquardt aus Mannheim. Jessica ist freie Malerin und Illustratorin, die auch unter dem Namen Knödelustration auftritt. Sie arbeitet unter anderem mit Aquarell und Acryl auf Leinwand. Auch verwendet sie Farben, die im Schwarzlicht leuchten. In ihren Werken tummeln sich Gnome, Trolle und Elfen, Pilze, Farne, Würmer und allerlei Kurioses. Jessicas Studium im Bereich Umweltwissenschaften inspiriert sie bis heute. Sie gibt komplexen Naturprozessen humorvolle kleine Gesichter. Ihre Arbeiten laden zum Entdecken, Wundern und Schmunzeln ein. Im Backstage-Podcast gibt Jessica einen Einblick in diese geheimnisvolle Welt und welche Rolle der Knödelfaktor dabei spielt. Hallo Jessica.
Hallo Leni.
Voll schön, dass du hier bist.
Dankeschön.
Ich sag mal dazu, dass du in Person vor mir sitzt im selben Zimmer. Das finde ich immer besonders schön, wenn man sich nicht über den Bildschirm guckt, sondern wirklich live voneinander sitzt. Weil wir kennen uns auch irgendwie um ein paar Ecken. Also ich habe durch diesen Podcast die Marie-Louise Dingler kennengelernt. Die war schon zweimal bei mir inzwischen zu Gast. Einmal im Rahmen von ihren Twilins, ihrem Violinduo. Und einmal für ihr Buch Hurra, wir spielen ein Konzert, ein Kinderbuch. Und das hast du illustriert.
So ist es, genau.
Yes. Ich habe dazu ein Hörspiel auch noch produziert. Also genau, das mit Marie-Louise war sehr fruchtbar. Es ist sehr viel passiert, das war sehr schön. Und du hast auch das zweite Buch von ihr, Trau dich, kleine Maus. Das hast du auch illustriert.
Ne? Genau, richtig, ja.
Genau.
Ja.
Woher kennt ihr euch?
Tatsächlich sind wir zueinander gefunden oder wir haben zusammengefunden über Facebook. Das war im ersten Lockdown 2020. Marie war zu der Zeit natürlich verhindert, Konzerte zu spielen und hat dann gedacht, dass das jetzt der richtige Zeitpunkt wäre, das Projekt mit dem Kinderbuch anzugehen.
Ja, genau.
Und hatte dann ein bisschen die Augen offen gehalten nach jemandem, der das vielleicht illustrieren könnte. Und ist aus irgendwelchen Gründen tatsächlich über mich gestolpert. Zu dem Zeitpunkt hatte ich jetzt keinen großen Traffic auf meiner Facebook-Seite. Man hat eben so seine Aquarelle und Illustrationen und ich habe viele Monsterchen gezeichnet, sage ich jetzt mal, so ein paar Tiere, ein bisschen lustig, knuffig und verspielt so in die Richtung. Und ihr haben aber meine Sachen sehr, sehr gut gefallen und sie hat mich einfach angeschrieben. So sind wir zusammengekommen, ja.
Also einfach übers Internet tatsächlich.
Genau, das Internet hat uns zusammengebracht.
Die Magie des Internet.
Ja.
Apropos Internet, man kennt dich im Internet auch als Gnomenfrau und als Knödelustration.
Ja.
Ich habe das erst tatsächlich beim jetzt nochmal Nachlesen gecheckt, dass es nicht Knödelillustration ist, sondern dass es eine Zusammenstellung beider Wörter ist.
Ja.
Warum?
Ja, es ist also eigentlich auch ganz früh entstanden, als ich noch nicht nebenberuflich wirklich Künstlerin war, sondern das irgendwie auch noch in meiner Freizeit als Hobby gemacht habe. Und da gab es irgendwie so ein... Also erstens mal esse ich gerne Knödel, fast jeglicher Couleur, bis auf die bayerischen Kartoffelknödel. Da bin ich noch nicht so ganz dabei.
Okay.
Aber alles, was irgendwie Semmelknödel oder Zwetschgenknödel oder wie auch immer, die sind ja, also man findet, glaube ich, kaum einen Menschen, der nicht irgendeine Art von gefüllter Teiggeschichte gerne mag. Ja.
Und wenn ich mag Knödel nicht so.
Du magst Knödel nicht so.
Ich habe bisher irgendwie noch keinen gegessen, wo ich dachte, das möchte ich wieder essen.
Echt?
Irgendwie,
Wahnsinn.
Ja. Ich mag die Konsistenz nicht so.
Ach so, okay. Hm. Naja, gut. Dann aber zumindest die englischsprachigen Dumplings, die dann ja oft verwendet werden für die asiatische Küche, was dann ja schon wieder in Richtung Ravioli geht.
Ja.
Aber da ich ja aus dem Schwäbischen komme und da die Maultasche als schwäbische Ravioli ja auch
das
eine Rolle spielt und man das allgemein in einen Topf wirft im Englischsprachigen und Dumpling dazu sagt, finden wir zusammen, dass wir sagen mal, alles, was irgendwie mit Teig ummantelt ist und irgendwie unter den Oberbegriff Knödel, Teigtasche oder Dumpling fällt. Also es war für mich eigentlich ein Begriff, dass eigentlich wenigstens eine Sorte Knödel oder Teigtasche eigentlich jedem schmeckt und jeder sich da irgendwo wiederfindet und irgendwas für seinen Geschmack dabei ist. Das sollte das eigentlich widerspiegeln. Und weil ich die halt so gerne gegessen habe und da eben hat sich im Freundeskreis so eingebürgert, dieses liebevolle, freundschaftliche zueinander sagen, lass dich knödeln. Und dann hat man sich in den Arm genommen. Das ist ja bei Frauen noch immer so, da sind ja dann vier Knödel aneinander sozusagen. Ach, ja. Und das kann je nach Ausmaß dann auch schon mal so sich anfühlen, so von wegen, oh, jetzt haben wir uns aber richtig geknödelt. So ist das zustande gekommen. Das war eigentlich eine total private und lustig gemeinte Geschichte. Ja. Aber ich habe das einfach als positiven Begriff empfunden und wollte den damit einfließen lassen. So ist Knödel-Illustration entstanden.
Wobei du auch als Jessica Marquardt zu finden bist, ne? Also, auch angesprochen wirst.
Genau.
Nicht, dass das dein Künstlername wäre. Oder
nein, so. Das ist der Oberbegriff für die Aquarell-Illustration, die ich gemacht habe. Und mittlerweile unterschreibe ich auch meine Acrylbilder damit, einfach weil es ein griffiger Name ist und die Leute irgendwie Spaß dran haben und auch gerne mal nachfragen, woher das denn eigentlich kommt. Mhm. Und manchmal verliert man sich dann tatsächlich in Knödelgesprächen. Also meine Oma hat die ja immer so und so gemacht und dann gefüllt mit, und ach Gott, mit Butter und also ist dann egal, ob ich jetzt eine besonders hohe Position in meinem Beruf habe oder ob ich jetzt irgendwie woanders herkomme als der andere oder ob ich jetzt was von Fußball verstehe oder nicht. Auf der kulinarischen Ebene kann man sich immer finden.
Die
auf
Knödel-Ebene. Augenhöhe.
Die Knödel-Ebene.
Yes. Und die Gnomenfrau, kommt die aus diesem Fantasy-Bereich?
Ja, genau. Hm. Also immer schon ein großer Fantasy-Fan gewesen, in jeglicher Hinsicht, auch gerne in Filmen und Spielen und so weiter, mich da verloren. Und hat halt natürlich super gepasst, weil 1,58 groß und und eine Fee bin ich irgendwie nicht. Ich fühle mich dann nicht so als Fee.
Okay.
Eher bodenständig. Dementsprechend hat die Gnomenfrau da eigentlich ganz gut gepasst. Mhm. Genau.
Du hast gerade schon Aquarell und Acryl erwähnt. Kannst du mal beschreiben, was für Materialien benutzt du, was für Farben, genau, was für Medien?
Ja, also angefangen hat das so, ich denke, das machen viele so, wenn sie sich rantasten ans Malen, ans Zeichnen, dass man auf dem Papier anfängt und man versucht dann mal zu kolorieren und da bietet eben die Aquarellfarbe einfach ganz tolle Möglichkeit, sich auszuprobieren, auch in der Farbmischung und in den Effekten und so weiter und man hat da echt viele Möglichkeiten und es geht unglaublich schnell und ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch und ich möchte nicht ewig warten, bis da jetzt 3 Schichten Ölfarbe getrocknet sind, damit kann ich nichts anfangen. Deswegen war das Mittel der Wahl, mit Aquarell anzufangen und die dann aber auch illustrativ so zu machen. Also in der klassischen Aquarellmalerei würde man also keine Outlines zum Beispiel zeichnen, so wie bei Janosch-Zeichnungen zum Beispiel, sondern man würde eben nur mit der Farbe arbeiten und mit Schatten und eben weglassen. Also alles, was papierweiß ist, ist dann sozusagen deine hellste Farbe. Mhm. Und da muss man ein bisschen anders denken, wenn man das möchte. Aber das ist eher eigentlich für Landschaften und Stillleben, so in dieser klassischen Aquarellmalerei. Ich bin direkt ins Illustrative gegangen, da waren dann immer schon Trolle, Feen oder Pin-Up-Trollfrauen oder, also das ging dann auch schon alles so, eigentlich auch eher in die Erwachsenen-Illustration, sage ich jetzt mal, nicht pornografisch, aber nicht für Kinder gedacht im allerersten Step. Und irgendwann hat mich das schon auch bestärkt, nachdem ich dann auch immer mal wieder Illustrationen ausgestellt habe und ein oder anderen Kunstdruck auch dann mal verkauft habe. Sagen, Mensch, wenn diese Figuren, wenn dieser Humor, wenn dieses Skurrile so toll ankommt, versuche ich das doch mal zu transformieren, in auf Leinwand zu gehen. Mhm. Und Acrylfarbe ist, wie ich schon gesagt habe, der Ölfarbe da ein bisschen Vorteil, aus meiner Sicht zumindest, dass sie eben schneller trocknet. Und man eben auch keine Brandschutzauflagen extra irgendwie erfüllen muss, weil es ist natürlich schwierig, ne, mit den Leinölgeschichten, das ist ja entflammbar und so weiter und so fort. Da habe ich mich auch schon mit vielen Künstlerkollegen drüber ausgetauscht. Das ist mir dann
man
auch.
Man braucht doch da auch irgendein spezielles Mittel zum Pinselputzen und so.
Ja, früher hat man immer Terpentin auf jeden Fall benutzt, lösemittelhaltige Sachen und so weiter. Ich weiß gar nicht, mittlerweile gibt es, glaube ich, terpentinfreie oder geruchsarme Sachen. Aber nichtsdestotrotz sollte man das in einem separaten Raum machen.
Ja, ja.
Und das ist mir wohntechnisch einfach in meiner Zwei-Zimmer-Wohnung nicht ganz so einfach möglich. Und ein extra Atelier anzumieten, dazu bin ich, glaube ich, noch nicht ganz so weit. Aktuell reicht mir mein Platz zu Hause aus und das finde ich auch in Ordnung. Aber so sind eben einfach, ich beschreibe es immer so, eigentlich sind in meiner Kunst, hat sich nicht arg viel an dem Medium so wirklich verändert, auch nicht an der Grundidee, auch nicht an dem Stil, sondern eigentlich ist nur die Größe gewachsen.
Mhm.
Die Größe der Formate ist gewachsen und ja, mit meiner Mitgliedschaft bei der VR Rhein-Neckar e.V., wo ich dann auch in Vorstand gekommen bin, gab es dann so diese ersten wirklich kurz aufeinanderfolgenden auch Gruppenausstellungen, wo ich dann mal meine Sachen zeigen konnte und irgendwie wurde mir bewusst, ich bin da schon so ein bisschen so ein Chamäleon in der Gruppe, weil sich eigentlich mit diesen Aquarellgeschichten oder auch mit diesen Fantasyfiguren eigentlich niemand auseinandergesetzt hat. Jetzt kann man das so sehen, dass natürlich Illustratoren werden gerne im, oder grundlegend Illustration findet auch oft digital statt. Das bin ich gar nicht, bin komplett analog, so ein richtiger Dinosaurier. Aber das wird oft in der Kunstwelt so ein bisschen belächelt, so wie Fantasy-Kunst auch. Ja? Mhm. Also ich glaube, bis zum gewissen Grad hat natürlich jeder da seine Nische, die er besetzt. Also wenn es in Richtung, tolles Beispiel ist zum Beispiel Giger. Ja, Giger hat damals das Alien entworfen und hat mit seiner biomechanischen Kunst eigentlich dann einen ganz eigenen Stil nochmal geprägt. Der ging aber direkt in den Underground, also direkt in Tattoo-Art, in Filmkunst, in das Franchise. Und ja, heute geht man in das Museum und guckt sich seine Ausstellungen an. Aber jetzt ist er ja schon einige Jahre tot. Und dann muss man sich halt auch überlegen, wann er das gemalt hat und das in den Kontext setzen. Als einer meiner großen Vorbilder, auch wenn es komplett konträr ist zu dem, was ich mache, weil er sehr düster malt. Aber daran kann man es eigentlich schon sehr gut sehen. Aus meiner Sicht ist er ein Meister seines Fachs und hat es, also hat mich auch total abgeholt damit, ist ein großer Fan. Aber ich glaube, in der Zeit, in der er jung war und diese Schaffenskraft auch wirklich hatte, hat er, glaube ich, nicht in großen Museen ausgestellt. Mhm. Und er ist auch nicht besonders reich verstorben.
Also es ist, du würdest sagen, es ist nischig, was du machst. Also es ist für eine bestimmte Zielgruppe.
Es ist ein bisschen, ja, also ich sage jetzt mal, möglicherweise hat das aber was mit dem Klientel der Galerien oder der Kunden zu tun. Mhm. Also die müssen für sich selber definieren, welche Kunst sie sehen möchten und welche sie kaufen möchten. Und das ist sehr individuell und persönlich und da würde ich auch niemandem reinreden. Aber wenn man verallgemeinern möchte, sind die Sachen, die sich verkaufen lassen sollen, natürlich müssen die ein bisschen gefälliger sein. Und dann ist vielleicht Pop-Art was gerade im Kommen ist oder sind abstrakte Sachen. Fotorealismus war, glaube ich, auch, dass man das einfach bewundert, dass jemand malen kann, als ob das ein Foto wäre. Und dann gibt's natürlich noch ganz viel dazwischen, weil es tolle Materialmixe gibt oder ganz tolle Ideen und Konzepte dahinter, was ja auch wiederum in der Kunst eigentlich ja genau das ist, ne? Es löst irgendwas in einem aus. Das kann auch Ärger sein. Und dann ist es gute Kunst, wenn es irgendwas in einem auslöst. Mhm. Und dann ist es eigentlich nicht wichtig, ob das jetzt irgendjemandem in irgendeinen Katalog gerade reinpasst oder nicht. Das ist halt so auch irgendwie meine Denke. Das ist ein bisschen schade, weil das natürlich bedeutet, sobald man zeitgenössische Kunst und den Begriff zum Beispiel Fantasy-Kunst oder Fantasy-Art oder Illustration, da schalten sich eben die Geister.
Okay.
Also eine ist die Hochkultur, das eine ist sozusagen die Oper und das andere ist sozusagen der Metal-Club. Mhm. Ja, so ist es eben. Aber ist auch nicht schlimm. Ich bin gerne in
deiner Nische. Also irgendwie habe ich auch das Gefühl, das ist nicht beschränkt auf bildende Kunst, was du da gerade beschreibst, sondern das gibt es zum Beispiel auch in der Musik. Ne?
Ja, genau.
Unterscheidung von U- und E-Musik und sowas. Und ja. Hast du beim Erstellen oder beim Schaffen deiner Kunst dann auch kein Publikum im Kopf? Also, dass du dir schon überlegst, wer soll das ansehen oder was soll das auslösen oder was für eine Message soll da mitgehen?
Also, das ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Meine Herangehensweise kann von total, wie sagt man das, konzeptionell, also dass ich jetzt wirklich sage, ich möchte, das war bei meiner Food-Web-Serie zum Beispiel so, da wollte ich die Nährstoffkreisläufe darstellen. Das kommt so ein bisschen bei mir aus meinem Studium mit den Umweltwissenschaften. Da haben wir uns rumgequält. Ich weiß nicht, wie viele Semesterstunden und Bücher und ich weiß gar nicht. Wir haben so viel gelernt über die einzelnen Partikel im Boden und welche absinken und welche aufsteigen, welche chemischen Prozesse und welche Mikroorganismen und überhaupt. Es ist einfach ein sehr komplexes Thema. Aber es betrifft uns heute noch viel aktueller als jemals zuvor. Wir sind darauf angewiesen, dass wir einen gesunden Boden haben, um unsere Nahrungsmittel zu produzieren. Mhm. Wir sind darauf angewiesen, dass wir Grundwasserneubildung haben, damit wir Trinkwasser haben. Und das sind so wichtige Themen, auch wenn das Studium eine Weile her ist und ich mittlerweile in dem Bereich auch nicht mehr arbeite, dass es aus meiner Sicht eigentlich notwendig ist, dass es in der Allgemeinheit mehr Beachtung findet. Da kann sich natürlich jeder jetzt die Quarks und Co. Dokumentationen und Pipapo dazu zum Thema angucken, wenn er das möchte. Hochwasserschutz ist dann Thema, Trinkwasser und so weiter und so fort. Natürlich auch die Kreisläufe. Aber das ist dann doch sehr wissenschaftlich und holt die Leute vielleicht auch nochmal nicht so auf der Ebene ab, wie ich das versucht habe mit meiner Food-Web-Serie.
Ich glaube, es holt sie vor allem nicht vom Gefühl her ab, sondern dann nur vom Kopf, ne?
Genau.
Dass man es halt versteht, aber das heißt ja noch nicht, dass es irgendwo dass man angekommen ist.
Genau, also man hat keine emotionale Beziehung dazu, so richtig, genau. Und es ist auch jetzt nicht unbedingt so, also ich persönlich finde es nicht besonders ästhetisch, mir jetzt Mikroorganismen anzuschauen, also die da so rumwuseln, also so Milben im Boden und so, Fadenwürmer etc. pp. Das ist eher so ein Gruselkabinett für viele Menschen und auch für mich, ich finde das jetzt auch nicht besonders ästhetisch. Nichtsdestotrotz ist es halt das Fundament, auf dem wir leben. Ja. Ne? Es ist unsere Lebensgrundlage. Und um da eine emotionale Beziehung dazu herzustellen, habe ich halt diesen, ich nenne den gerne Knödelfaktor oder auch Knuffigkeitsfaktor irgendwie versucht, damit reinzubringen und den Tierchen einfach knuffrige Knopfaugen zu geben oder ein buschiges Fell oder einen skeptischen Blick oder irgendwie noch zwei Tentakel oder ein paar Hörnchen oder wie auch immer.
Das ist ja auch sehr humorvoll, ne? Wie du
den
gestaltest.
Genau, es soll auch, genau. Mhm. Es soll nicht mit einem Zeigefinger, guck mal, hier ist Mutter Natur, sondern schau mal, was sich hier alles Buntes tummelt. Ist doch total toll, in welcher Welt wir leben. Und diese Schönheit im Detail, dieses Unsichtbare. Ich kann mir jetzt Atome vorstellen, wie Harald Lesch die darstellen würde, oder ich kann mir halt eben jetzt das Bodengefüge so vorstellen, wie die Knödelustration das darstellt. Ja. Ne? Und dann ist es nochmal eine andere Hausnummer. Da bin ich schon sehr konzeptionell rangegangen, habe aber auch lange überlegt, weil da musste einfach ich mich in diese Figürchen und diese Kreaturen verlieben können, um sie in dieses Bild reinzunehmen. Und das hat sehr viel Skizzenzeit gebraucht, bis ich da gedacht habe, ja, das fügt sich jetzt alles zusammen. Und am Ende, klar, ist natürlich auch eine gewisse Ästhetik notwendig, damit es auch bei den Menschen ankommt, oder beziehungsweise ich habe natürlich auch selber den Anspruch, dass es eine gewisse Ästhetik ist, sodass die Leute auch sagen, Mensch, ja, könnte ich mir auch über meiner Couch vorstellen, aber das ist nicht der primäre, die primäre Richtung.
Yeah, yeah.
Und dann kommen das ein oder andere an persönlichen Geschichten, Gefühle, Ideen, Konstellationen, Beziehungen, alles, was irgendwie einem im Leben so begegnet und wie ich das eben verarbeite, aber auf einer Bilderebene wie dass jeder was anderes da drin sehen kann. Mhm. Das ist mir halt auch wichtig, weil ich eigentlich kein Referat zu meinen Werken halten möchte. Wenn jetzt jemand einfach diesen fliegenden Gnom da irgendwie knuffig findet oder den toll findet oder das bei ihm was auslöst, dann soll das auch genau so bleiben.
Ja.
Und dann soll er sich genau überlegen, ob er mir jetzt Fragen dazu stellen möchte, um die Details zu erfahren, oder ob er das gerne so sehen möchte, wie er das sieht. Weil am Ende, denke ich mal, verrät, wie derjenige das Werk interpretiert, mehr über den Betrachter als eigentlich über den Künstler. Weil das ist ja die Ebene.
Ich bin gerade so in der Schulzeit, ne, wo es ja immer heißt, was will uns der Künstler damit sagen? Und wir interpretieren jetzt alle mal Gedichte und so. Und bestimmt hat der Autor das so gemeint, weil der kommt ja aus der Zeit und so. Und das ging mir auch immer nicht weit genug, weil das macht ja, es geht ja auch darum, dass das mit dem Betrachter oder mit dem, der das Gedicht liest, ja auch wieder was macht.
Ja.
So funktioniert ja meiner Meinung nach Kunst.
Dass ich habe so mich hin und her ist. So schwer getan bei diesen Interpretationen. Ich weiß noch, damals sagte unsere Deutschlehrerin, ja, er deutet hier an, dass dieser Storch übers Haus fliegt. Das heißt, dass sie schwanger ist. Ach so. Okay, gut.
Cool, ja.
Woher hätte ich das wissen sollen?
Genau.
In welchem Kontext? Also, ja.
Ja.
Genau.
Gut. Gut. Wenn ich an deine Werke denke, dann fällt mir halt auch immer dieses UV ein. Ne? Das sind UV-Farben. Das kannst du gleich nochmal professioneller ausdrücken, benutzt. So dass, wenn man mit Schwarzlicht drauf leuchtet, sieht das Bild plötzlich ganz anders aus und es werden ganz andere Sachen hervorgehoben.
Ja.
Erzähl mal, was machst du da?
Also eigentlich ist es tatsächlich durch Zufall entstanden. Ich habe mit Neonfarben hauptsächlich gearbeitet. Das war die erste Serie auf Leinwand, wo ich Fabelwesen dargestellt habe. Das ist Follow the Gnomes. Die haben sozusagen, das sind wie Porträts eigentlich, klassische Porträts von Fabelwesen eben, die in ihrer natürlichen Umgebung da sich darstellen, und da sind Farben zum Einsatz gekommen, die zum Teil Neon...
Schwarzlicht, Dings, UV?
Wie nennt sich's? Pigmente.
Oh, ach so.
Pigmente beinhalten. Und die wiederum reflektieren eben das UV-Licht und strahlen und leuchten dann so schön, wie auf der Neon-Party halt, ne? Das auch, genau. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Das habe ich dann erst festgestellt, dass das auch mit farbigem Licht total toll funktioniert. Also wenn man besonders kontrastreiche Komplementärfarben, also zum Beispiel Rot und Grün sind Komplementärfarben, verwendet und die dann anstrahlt in einem pinken Licht oder in einem gelblichen Licht, dann entwickeln die so eine ganz eigene Tiefe und nochmal eine ganz andere. Das habe ich auch bei anderen Künstlerinnen dann gesehen, mit denen ich ausgestellt hatte, damals in Mannheim, ich glaube letztes Jahr. Und dann habe ich gedacht, Mensch, jetzt probier das doch mal aus, wie das mit dem UV-Licht funktioniert, und habe immer mehr rumexperimentiert, nochmal abgemischt. Ich wollte auch nicht, dass das jetzt so aussieht, als ob man jetzt irgendwie halt auf einer Goa-Party ist oder so. Es sollte dann nicht in Richtung Freizeitpark oder Goa-Party oder Diskothek gehen, sondern es sollte so ein kleiner Hint sein, weil auf den Bildern sind zum Teil sehr viele Details zu sehen und wenn man da mit Schwarzlicht drauf schaut, dann leuchten die nochmal so ein bisschen anders.
Ja,
und dadurch
ja.
ergibt sich nochmal eine andere Perspektive und manche Sachen erkennt man tatsächlich erst, wenn man mit Schwarzlicht daran geht. Ist halt nichts besonders Neues. Es gibt einige Künstler, die das machen, das habe ich nicht erfunden. Aber es macht mir sehr viel Spaß, diese zweite Ebene damit reinzubringen, weil es eben auch demjenigen, der sich hinterher mit dem Werk beschäftigt, die Möglichkeit gibt, das auf andere verschiedene Weisen sich anzuschauen.
Es macht's magischer. Ich habe gar kein anderes Wort, weil es verbirgt dadurch so ein Geheimnis, was man lüften möchte. Ne? Weil wenn man dann mit der UV-Lampe kommt, auf einmal entdeckt man neue Dinge.
Ja.
Und das finde ich so schön. Man kann bei dir Sachen entdecken.
Ja.
Und wie du ja auch sagst, es ist ja immer viel zu sehen in so einem Bild. Also allein da kann man schon ganz viel gucken. Und dann kommt noch eine Ebene dazu. Das finde ich so schön.
Ja.
Was inspiriert dich denn zu einem Bild?
Ja, also ganz klar, denke ich, kommt auch meine Arbeitsweise oder meine Figuren, die entstehen, die kommen definitiv aus meiner 90er-Jahre-Popkultur. Also ich habe gerne Point-and-Click-Adventure zum Beispiel gespielt, also Manic Mansion und The Day of the Tentacle.
Yes.
Aus meiner Sicht das absolut genialste in seiner Umsetzung, in der Artwork, die sie da reingesteckt haben.
Grandios, ja.
Ich fand die Landschaften toll, ich fand diese krummen Bäume toll.
Es ist alles schief, ne? Alles ist schief, alles ist krumm und konvex und konkav und
genau,
das ist super.
Genau,
ja.
Ja. Und trotzdem hat es Tiefe und trotzdem hat es Wirkung und es hat so viel sowas Liebliches auch irgendwo, sowas liebevoll Gestaltetes. Nicht so naturnah wie jetzt irgendwie weite Weidenlandschaften, wo man dann so als Witcher dann da so irgendwie drüber rennt und dann kommen dann die Ertrunkenen und dann muss man die totschlagen, sondern man muss sich halt überlegen, ja, wie kriege ich denn jetzt die Plastikkotze von der Decke? Ja, also, ja.
Ja, ich erinnere mich.
Ja. Du erinnerst dich sogar, ja.
Ja,
also
ja.
Das verfolgt mich wirklich, also das ist nur ein Beispiel jetzt, eins von diesen Point-and-Click-Sachen. Ich habe auch nie Konsole gespielt oder ich bin kein Rollenspiel-Fan oder irgendwie was. Ich versuche mich jetzt gerade einer D&D-Gruppe wieder anzuschließen, ein bisschen Pen and Paper zu machen. Was ich auch noch nie wirklich langfristig durchziehen konnte, weil sich immer irgendwas dazwischen kam. Da bin ich eigentlich gar nicht so tief drin wie die nerdigsten Nerds, aber es hat mich sehr beeinflusst.
Mhm.
Und auch lustigerweise, ich weiß nicht genau, ob das ein Thema meiner Generation ist, aber das ging halt sehr, sehr lange auch in meine 30er noch mit rein, dass ich halt immer noch Rick and Morty geguckt habe oder South Park geguckt habe oder.
Darf ich fragen, wie alt du bist? Was bist du für ein Jahrgang?
84.
84, ich bin 88.
Ich glaube tatsächlich, dass wir so diese erste 30er-Generation waren, die das einfach ein Stückchen Kindheit oder diesen Humor oder auch diese gezeichneten Sachen, diese erwachsenen gezeichneten Sachen irgendwie noch so als Unterhaltung auch mitgenommen haben und es auch genossen haben. Das hätten unsere Eltern nicht gemacht. Die hätten sich nicht irgendwie Zeichentrickfilme angeguckt. Die hätten dann gesagt, nee, das ist... Also
liegt aber, glaube ich, auch daran, dass sich ja auch Zeichentrickfilme geändert haben. Und
ja,
durch den ganzen
Fall.
Anime-Schwung, der da reinkam, der sich ja gar nicht an Kinder richtet. Ne?
Nee.
Also ich glaube, auch da gab es einfach Änderungen.
Ja. Aber das hat mich sehr stark beeinflusst. Also angefangen mit den Janosch-Büchern, die natürlich als Kind verschlungen habe. Und die Computerspiele und auch die Serien und Sachen, die einfach so neue Welten aufgemacht haben. Die einfach irgendwie gesagt haben, ja, jetzt lass doch mal deine Fantasie spielen, was wäre denn wenn?
Ja.
Und es muss ja nicht alles in diesen Grenzen verlaufen. Ich fand das dann immer so schade, wenn ich gedacht habe, oh, das wäre bestimmt ein cooles. Habe ich irgendwie ein Prequel gesehen für irgendein Online-Spiel. Und dann habe ich dann wieder gesagt, ah ja, okay, es geht wieder nur um Strategisches, ich muss da jetzt wieder Land gewinnen und ich muss da was erobern und dann muss ich wieder Krieg führen, dann muss ich jetzt wieder jemanden erschlagen. Das interessiert mich alles nicht. Ich will mehr Plastikkotze. So, ja, oder Tentakel. Ja.
Haben wir jetzt gerade den Titel für diesen Podcast gefunden? Mehr Plastikkotze.
Statt echte, ja.
Hast du denn schon ein fertiges Bild im Kopf, wenn du anfängst? Oder ist das ein Prozess?
Ja, ich habe davon ein Bild, ein sehr idealistisches Bild. Und das ist auch dann immer ganz fürchterlich, weil das dann natürlich nie so aussieht. Wenn
ja, ich kenne das. Also ich male ja so ein bisschen, ja, also nicht so, ja, vor allem für mich und manchmal so bühnenbildmäßig male ich mal eine Leinwand. Und dann denke ich auch immer, wenn ich es fertig habe, so ja, und in meinem Kopf sah es halt anders aus. Ne?
Ja. Das ist auch, glaube ich, so eine Messlatte, an dem ein Künstler sich selber dann oft sehr kritisch betrachtet, weil er hatte was in seinem Kopf, er hatte eine Vision und der Erfolg misst man dann zumindest bei sich selber eben so, wie nah bin ich jetzt rangekommen. Mhm. Und wenn ich das nicht ganz geschafft habe, dann muss ich die Frage stellen, woran hat es gelegen? Oder beziehungsweise kann ich wenigstens das Gefühl transportieren,
ja,
oder das Thema. Und wenn das aber funktioniert, weil die Leute staunend davor stehen und sagen, oh, da sind so viele Details, das macht ja so Spaß. Und manchmal dann noch mit der Schwarzlicht-Taschenlampe so auf Entdeckungsreise gehen, dann denke ich mir, ach Gott, woher sollen die wissen, wie das immer im Kopf ausgesehen hat? Solange ich das transportieren kann, dass die sich da jetzt in dieser Welt verlieren können, ist das auch super.
Also kannst du auch loslassen und sagen, das Bild ist jetzt fertig, ich kriddel da jetzt nicht mehr dran
rum. Es dauert. Aber ja, ja, irgendwann kann man loslassen. Ja.
Es ist ein Prozess.
Ja. Es ist ein Prozess.
Wie arbeitest du? Du hast vorhin von einer Zwei-Zimmer-Wohnung gesprochen. Also du hast kein Atelier, du machst es zu Hause oder gehst du auch mal raus und skizzierst irgendwas?
Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Urlaub mal so irgendwo verbringe, dann nehme ich mir meistens ein kleines Skizzenbuch mit. Mal im Café, mal irgendwie auf der Parkbank oder so, einfach wenn einem da Ideen kommen oder man einfach mal irgendwie, man muss dann ja auch loslassen können, wenn man zu verbissen da irgendwie jetzt versucht, irgendwas zu Papier zu bringen, funktioniert das sowieso nicht. Manchmal als Ideengeber tatsächlich auch Podcasts, Filme und andere Geschichten, auch Austausch mit anderen Künstlern finde ich immer ganz wichtig. Ich hatte da neulich auch eine lustige Unterhaltung, wo eigentlich die Kettensäge herkommt. Und das war eine Künstlerkollegin von mir, arbeitet mit der Kettensäge an Holzskulpturen. Und ich hatte eine Dokumentation gesehen darüber, dass die Kettensäge entwickelt wurde zur Geburtshilfe.
Was?
Das war früher noch handbetrieben, irgendwie 1700 irgendwas. Ja, das ist natürlich so ein Thema, da gucken wir Frauen ungefähr genauso wie du jetzt auch, ich auch.
Ja, will total, ich das überhaupt wissen?
Total geschockt, ganz fürchterlich. Aber das war so ein, in dem Moment war es kein Fun-Fact, sondern eher ein Schock-Fact.
Ja,
den ich ihr gegeben habe, aber das ist ja ihr Werkzeug, mit dem sie arbeitet. Und wenn sie jetzt die Geschichte zu diesem Werkzeug auf eine andere,
nicht mehr arbeiten,
auf eine andere Art und Weise betrachtet, inspiriert sie das möglicherweise zu was, was sie vorher vielleicht nicht drüber nachgedacht hätte. Und ich bin immer gespannt, was rauskommt. Das wird sicherlich auch ein ganzer Prozess sein, das erstmal wirken zu lassen, zu gucken, was rauskommt. Aber solche Unterhaltungen befruchten sich gegenseitig und sowas habe ich eben gemeint. Und ja, also oft mit Skizzenbuch, manchmal auch mit einem kleinen Aquarellkästchen noch mit dabei. Und wenn ich Buchillustrationen mache, mache ich das auch einfach sehr gerne im Café oder im Restaurant.
Also dass es so um dich rumwuselt, findest du dann eher angenehm? So.
Also wenn nicht gerade die Straßenbahn direkt an mir vorbeifährt, ist es eigentlich sehr angenehm, ja.
Cool.
Genau.
Ja.
Also Hauptsache Schatten.
Nicht so warm. Keine Glühfüße.
Genau.
Ich habe hier doch die schöne Frage, hast du auch mal Schaffenskrisen?
Ja, dauernd, jeden Tag.
Mehrfach. Jeden Tag?
Jeden Tag mehrfach.
Oh je.
Nee, das ist wirklich so. Wie du schon gerade gesagt hattest, dieser Prozess, der beginnt dann erstmal mit ein paar Skizzen, mit ein paar Ideen, dann sammelt man, mal recherchiert dann ja manchmal auch nochmal, um sich nochmal in Erinnerung zu rufen, entweder, was weiß ich, wie sieht denn jetzt dieses Tierchen aus oder was kann man denn da irgendwie, oder wie war denn die Geschichte oder wie funktioniert denn das oder was steckt denn da dahinter? Oder da fällt mir ein Songtext dazu ein. Es sind wirklich dann viele Einflüsse, die irgendwie zusammenkommen und Skizzen oder Sachen, die man zusammenschreibt. Aber eigentlich fängt es dann in dem Moment an, wo ich dann sage, okay, und jetzt? Und dann wird die Verpackung von der Leinwand runtergerissen und ich habe noch keine Ahnung, wie ich damit anfangen soll. Aber ich mache erstmal den Hintergrund. Und dann mache ich meistens schon 3 oder 4 Leinwände in verschiedenen Größen gleichzeitig.
Ah ja.
Und dann nehme ich verschiedene Farben und mache ziemlich experimentelle Hintergrundexperimente, um da irgendwie eine Tiefe und ein Gespür dafür zu kriegen, weil ganz oft dann hat es eine ganze Weile gedauert, dass ich das letzte Mal den Pinsel in der Hand hatte und mit Acrylfarbe gearbeitet habe und dann braucht der Körper erstmal wieder dieses Muskelgedächtnis, muss erst wieder anspringen, so ach, so funktioniert das ja, ne? Und ein bisschen Wasser noch und ja, okay, und jetzt läuft es so ein bisschen, ja, okay, und hier ein bisschen tupfen und ein bisschen machen und dann wächst das so und dann stehen dann diese schönen, oft kommen da echt schöne Hintergründe bei raus, dann erstmal ein paar Wochen rum. Und dann fange ich an, meine Skizzen zu sortieren. Manchmal muss ich dann noch ein bisschen hoch oder runter skalieren. Also ich mache dann meine Figürchen oder meine Elemente, dass ich die dann nochmal einscanne und dann auch mal vergrößert nochmal ausdrucke. Und dann schiebe ich die wie so ein Puzzle auch auf den Bildern hin und her. Ich weiß zwar, was ich darstellen will und worum es in den einzelnen Bildern gehen soll, aber manchmal sind die Charaktere, es gibt so Charaktere, die finde ich so cool, dass die mittlerweile auf mehreren Bildern schon erschienen sind. Ja. Manchmal gespiegelt, manchmal kleiner, manchmal größer. Aber die tauchen in mehreren Aquarellen und auch auf Leinwand auf. Und eigentlich finde ich das auch so ein knuffiges Easter Egg, wenn irgendwann sich mal jemand die Mühe machen sollte, sich mehrere Sachen von mir anzuschauen und diese Figur dann wieder entdeckt. Mhm. Das fand ich dann auch so spannend, ja. Und manchmal denkt er, jetzt machst du 10-mal so groß und dann passt die auf diese Leinwand oder machst du das da drauf und
denkst dir, wie groß sind denn deine Leinwände, mit denen du arbeitest?
Das Maximum, und dabei werde ich wahrscheinlich auch erstmal bleiben, solange ich keine größere Wohnung habe, 60 mal 80.
Ah, also doch relativ klein, ne? Also
ist jetzt noch recht klein.
Keine riesigen Wandgemälde oder sowas,
ja. Nee. Mhm. Nee. Also ich habe schon Wandbilder gemacht, tatsächlich. Im Tierbedarfsladen in Markt Heidenfeld im Schnauze und Schnabel habe ich so ein Panoramabild gemacht. Da war ein großer Baum und so ein paar Leute, die mit Hund Gassi gehen und ein paar Vögel, die wegfliegen und ein paar Berge im Hintergrund. So. Aber ging in die Richtung Manic Mansion, genau. Das war vielleicht 4 auf 2 Meter.
Okay, ja.
Und das waren dann halt mehrere Wochenenden, wo ich dann da halt auf der Leiter rumgeturnt bin und das dann eben an der Wand gemalt habe. Also zutrauen tue ich mir größere Formate schon. Nur frage ich mich natürlich, wer kann sich das denn zu Hause überhaupt aufhängen? Und wie transportiere ich das dann wieder?
Und wie lagerst du
es? Und wie lagert man das? Und zu welcher Ausstellung passt das denn dann überhaupt? Also lieber eigentlich im Kleineren und dann auch Zeit aufwenden, um die Details dann auch so zu machen, dass die genau diesen Aha-Effekt haben. Weil wenn man von Weitem das Detail noch nicht erkennt und näher rangehen muss, um das Detail zu erkennen, finde ich es viel schöner, wie wenn man vor einem riesigen Bild steht, wo man jedes Detail erkennt, aber eigentlich erst das Gesamtbild sieht, wenn man so weit zurückgeht, dass man eigentlich ja schon aus dem Haus wieder draußen ist, so ungefähr. Da braucht man ja Museumsgröße, also das ist nicht mein Anspruch.
Ja.
Ja. Also ich bin mit 60 mal 80, bin ich ganz happy. Ich könnte mir auch noch 1,20 mal irgendwas vorstellen, sowas, das ist dann aber wahrscheinlich die Obergrenze.
Du hast schon echt viel ausgestellt. Ich habe hier deine Liste ja auch liegen mit den ganzen
Daten
und überhaupt. Und ja, das ist aber auch, also sieht sehr beeindruckend aus. Danke. Was steckt denn an Arbeit hinter so einer Ausstellung? Also was ist der erste Schritt, was ist der letzte und was musst du alles dazwischen noch machen?
Ja, also wenn man alleine ausstellt oder mit einem Künstlerkollegen, mit dem man sich jetzt eine Location sucht, ist als allererstes natürlich die Location-Suche. Mhm. Also hast du Bock mit mir auszustellen? Wollen wir mal was zusammen machen? Wir haben so ein gemeinsames Thema, eine Schnittmenge. Wir könnten uns was Tolles vorstellen. Oder wir haben eine Überschneidung mit dem UV-Thema zum Beispiel. Ja. Dann geht man erstmal los, okay, hast du einen Ausstellungsort? Kennst du jemanden? Wollen wir da mal anrufen? Können wir uns bewerben? Dann setzt man sich zusammen und schreibt mal ein Konzept. Also was machen wir überhaupt? Was ist unser Thema? Die Ausstellung zum Beispiel jetzt in Frankfurt im Künstlerclub habe ich ausgestellt mit meiner Kollegin aus dem Verein, die Ute Schmidt. Die hat also fotorealistische Porträts, die sie malt. Wirklich der Wahnsinn, das sieht grandios aus. Mensch, Natur. Und ich eben mit Mensch, Natur im weitesten Sinne, aber Kernpunkt war die Natur. Mhm. Und alles, was irgendwie da im Hintergrund mitschwingt oder was uns da auch irgendwo emotional abholt. Und sie kann ganz toll Emotionen auslösen mit ihren Bildern. Und bei mir sind es andere Emotionen, aber auch dieses Freude. Mhm. Dieses Freude, oh, ich habe was entdeckt, guck mal, ich habe was entdeckt. Hast du den gesehen? Hast du das gesehen? Ja, das ist dann bei meinen Bildern so. Und so haben wir das Konzept gemeinsam erarbeitet, haben dann gesagt, okay, wir machen das gleich wie ein Branding sozusagen, geben dem ganzen Logo und Namen. Wir sind dann einmal komplett durchstrukturiert und damit bewirbt man sich dann. Mhm. Geht mal auf die Leute zu. Von 30 E-Mails kriegt man 2 Antworten. Das ist ganz normal, so wie bei allen anderen Anfragen auch, die man so rausschickt. Kennt man wahrscheinlich auch in anderen Bereichen der Kunst. Und dann geht's eben an die Planung. Wie können wir hängen? Was brauchen wir an Beleuchtung? Ist da alles da, was wir brauchen? Wenn das schon vor Ort alles ist, weil es ein Ausstellungsort per se ist, der eigentlich alles hat, dann kommen eigentlich nur noch so, dann muss man einen Pressetext machen. Dann macht man sich Gedanken, wie laden wir die Leute ein? Wo holen wir die ab? Kennen wir uns in der Region überhaupt aus? Kennen wir eine Zeitung? Mhm. Kennen wir da andere Künstler, die uns da vielleicht auch unterstützen können? Können wir irgendwo Plakate hängen? Wie fahren wir die Social-Media-Kampagne dazu? Wie oft posten wir? Was genau posten wir?
Dann macht man sehr viel, was nicht Kunst ist, ne?
Ja, sehr viel. Also es ist dann Marketing und es ist dann Fotografie auch. Klar, man überlegt immer, ach Gott, jetzt habe ich das Bild fertig gemacht, jetzt muss ich erstmal fotografieren. Fotografieren wir mit Schwarzlicht, das ist die Hölle. Ja, das Dümmste, was man machen kann. Weil es lässt sich eben wirklich nicht so richtig gut einfangen. Selbst mit der besten Kamera, manchmal ist es besser, die Kamera ist vielleicht ein bisschen nicht ganz so gut, weil ich gesehen habe, dass bei einer sehr guten Kamera kann das total überblendet aussehen. Da sieht einfach alles lila aus.
Ah, okay.
Und bei anderen Einstellungen.
Auf deinem Instagram-Kanal, da finde ich, sieht man das schön auch mit den
Kontrasten. Ja, ich habe tatsächlich auch einen Fotografen.
Ah ja, okay.
Genau,
ja.
Beauftragt gehabt, das zu machen in dem Fall, genau. Ja. Aber da darf man sich dann auch mal auf Profis verlassen und die sollen ja auch ihre Berechtigung da haben und die sollen auch ihr Geld dafür bekommen. Ich möchte ja auch nicht für umsonst arbeiten.
Ja.
Und deswegen denke ich, an dem Punkt, wo ich meine Professionalität definitiv nicht mehr sehe, möchte ich auch gerne, dass jemand dann davon profitiert, dass ich jemandem einen Auftrag gebe.
Ja.
Also ich muss nicht von dieser Kunst leben. Ich habe meinen Job und das ist auch gut so.
Dann geht schon mal so ein bisschen Druck raus, ne?
Dass
alles so perfekt sein
muss. Ja, das ist das Allerwichtigste, dass da, also zumindest für mich ist es das Wichtigste, dass da kein so solcher Leistungsdruck da ist, weil damit würde die ganze Magie verloren gehen.
Ja.
Definitiv.
Ja.
Und es wissen viele, und das habe ich jetzt auch gesehen bei der letzten großen Ausstellung, wo auch meine Plastiken mit dabei waren, wo die Leute eben auf diese UV-Entdeckungsreise gegangen sind. Die haben leuchtende Augen gehabt. Die waren, egal welche Alter, die haben ausgesehen wie 5-jährige Kinder an Weihnachten. Mit riesigen Augen sind die da durchgelaufen.
Das ist doch großartig.
Die haben sich so gefreut. Es ist mein Herz, ja. Das hat Hüpfer gemacht, jeden Tag. Ich stand nachts im Bett. Ich fand das so toll. Das hat mir so viel gegeben, wirklich.
Ja.
Und wenn man dieses Feedback hat und das weiß, was da das Besondere dran ist, dann weiß man, dass dieser Aufwand notwendig ist. Es kann eben nicht am Fließband dauernd passieren und nicht auf Zeitdruck. Also wäre schön, wenn nächstes Jahr dann natürlich dann auch mehr und mehr Bilder auch wieder da dazukommen. Natürlich, klar, da arbeite ich auch drauf hin und da bin ich auch ehrgeizig und es nimmt auch sehr viel von meiner Freizeit ein, aber es darf nicht unter Druck jetzt produzieren. Ja, und das
auf Kosten der Kreativität und der Inspiration und Jetzt haben wir ja sehr viel über deine Werke und deine freie Kunst gesprochen, aber du machst ja auch Auftragsarbeiten, unter anderem, was wir am Anfang schon gesagt haben, das Buch von der Marie-Louise Dingler. Du hast auch noch hier eins liegen, ein Buch. Wie kommt es zu solchen Aufträgen? Also finden die dich alle über Facebook? Oder meldest du dich auch bei Leuten, dass du sagst, hey, ich illustriere, willst du mal?
Nee, eigentlich gar nicht. Eigentlich fand ich auch tatsächlich die Buchillustration relativ anstrengend, weil es mir halt keine Freiheit gelassen hatte, sondern weil ich ja immer die gleiche Figur in anderen Positionen immer wieder darstelle. Das war eigentlich eher eine Zeichenschule, was ja auch wichtig ist, weil man halt überlegt, okay, wie sieht er jetzt von der Seite aus oder wie hält er jetzt die Violine? Das sind wichtige Themen. Nur wenn man eben einen 8-Stunden Arbeitstag hat und halt eben auch noch ein soziales Leben haben möchte, dann nimmt das diesen Raum ein, den ich normalerweise eben für andere kreative Projekte verwenden würde. Und dann ist es eigentlich eher sowas, das ist cool, dass es diese Bücher gibt und die Arbeit mit der Marie hat total Spaß gemacht, auch mit den anderen Autoren hat total Spaß gemacht, aber es wäre jetzt nichts, wo ich rausgehen würde und mich bewerben würde, weil es gibt professionelle Illustratoren, die dafür bezahlt werden und die sollen um Himmels Willen auch ihren Job machen.
Ah, okay. Das ist bei dir nicht das Hauptding.
Nein, genau. Kinderbücher fand ich total toll, dass es da diese Verbindung zur Musik gibt. Das war das, was mich bei der Marie so abgeholt hat, auch an dieser Geschichte mit der Freundschaft und der Musik. Das ist einfach ein zentrales Thema, auch bei mir, in meinem Leben auch spielt Musik eine große Rolle. Und Freundschaften brauchen wir alle. Das sind alles wichtige Kernthemen. Und die kommen vielleicht manchmal ein bisschen zu kurz, wenn man zu viel mit erhobenem Zeigefinger versucht, in dieser, was auch immer, Kinderbuchpädagogik was rüberzubringen. Schade finde ich manchmal, wenn ich so digitale Illustrationen sehe, die so super clean sind und so gar keine Verspieltheit mehr haben.
War kein Herz aber irgendwie, ne? Ja.
Ich habe keine Kinder, ich habe nicht so viele Kinderbücher zu Hause, nur wenn mir welche über die Füße fallen und ich mich da manchmal frage, oh, hätte man das nicht ein bisschen liebevoller machen können? Und dann gibt's aber auch wieder welche, wo ich mir denke, oh, so toll, ja. Das könnte ich gar nicht, ja. Lass doch die Leute um Himmels Willen diesen Job machen. Das war wirklich also Vitamin B. Du hast es für die Marie gemacht, würdest es für mich auch machen.
Ah, okay.
Und das letzte Buch ist vom Kai Focke. Das sind 33 Kurzgeschichten. Ich glaube, nicht alle davon sind neu. Manche sind auch schon etwas älter. Und die sind jetzt alle zusammengefasst im Hinterm Haus, weil sie ein zentrales Motiv, was immer wieder auftaucht. Es ist nämlich ein Schuppen oder eine Scheune oder ein Häuschen, was drin vorkommt. Und deswegen der Titel. Und wir haben uns kennengelernt über eine Künstlerkollegin, die wir beide kannten. Und er hatte bei unserer gemeinsamen Ausstellung dann eine Lesung gemacht. Und er ist aus meiner Sicht, weiß ich gar nicht, ist er der Einzige? Ich glaube, er ist der Erfinder der Schmunzelfantastik.
Schmunzelfantastik.
Jawohl, schön. Das ist Kai Focke. Und das hat mich auch direkt abgeholt. Also ich habe mir ja seine Lesung dann angehört und da waren dann Momente, ja, da kamen dann Einhörner drin vor. Die waren aber nicht so gut drauf an dem Tag, weil die haben dann Alkohol getrunken und ja, und dann geil. Hat das halt mit dieser Geheimzutat für die Schmunzelkekse nicht mehr geklappt, weil dafür braucht man ein Lächeln von einem Einhorn und wenn das halt besoffen in der Ecke liegt, dann geht das halt nicht.
Ja, logisch.
Also erwachsene, komödiantische oder ja, Fantastik, genau.
Ja, yeah,
also
super.
Einhörner, Zwerge, Dicklinge, Trolle und Feen. Und er war angetan von meinen Werken, ich war angetan von seinen Werken. Mm. Und dann haben wir gesagt, wir müssen irgendwas zusammen machen.
Ja, ja.
War nicht seine Intention, eigentlich seine Kurzgeschichten zu illustrieren. Aber nachdem das so gut gepasst hat und wir uns dann einfach geeinigt haben, dass mir das wirklich schon sehr viel Spaß machen würde. Und das hat sich auch im Rahmen gehalten im Vergleich zu anderen Büchern, wo ich bis zu 50 Illustrationen für gemacht habe. Also mehr oder weniger für jede Geschichte ein eigenes Bild. Da waren es jetzt in dem Buch nur 8.
Und wie läuft das ab? Sagen dir die Autoren, was sie sich da jetzt vorstellen oder machst du auch selber Vorschläge?
Ja, also in den meisten Fällen sprechen wir die Geschichten durch. Bei der Marie war es relativ easy, weil das ja als Kinderbuch keinen so langen Text hat. Mhm. Das heißt, es war eigentlich schon von Anfang an klar, es wird ein Vorlesebuch und das heißt eine Seite, ein Textabschnitt, ein Bild.
Mhm.
Und da war das relativ klar. Als sie ihre Blöcke sozusagen peu à peu zusammengestellt hat und für sich dann auch festgelegt hat, wie groß es dann im Layout geschrieben sein soll, haben wir einfach nacheinander weg immer die Geschichte, den Teil durchgesprochen. Mhm. Und sie hat mir gesagt, wie sie sich's wünschen würde. Ich habe dazu entweder was ergänzt oder habe was anderes vorgeschlagen oder habe sie gefragt, fällt dir dazu noch was ein oder, ne? Und dann hat man da seinen Weg gefunden, genau.
Die sehen sehr unterschiedlich aus, deine Auftragsarbeiten. Also ich glaube, ich würde nicht ein Buch sehen, was du illustriert hast und direkt denken, oh, das war bestimmt die Jessica, weil die alle sehr unterschiedlich aussehen. Also hat das dann auch damit zu tun, halt je nachdem, mit wem du da arbeitest und was es für eine Geschichte ist?
Ja, bei der Marie war es wichtig, dass die Gliedmaßen haben, um die Instrumente zu verwenden.
Ja. Ne?
Auch in der richtigen Art und Weise zu halten und zu greifen. Bei dem zweiten Buch ging es, das von Tommy Mado, Tagebuch einer Bachforelle. Ist total toll und liebevoll geschrieben, aber mit sehr viel mehr Text als bei der Marie. Also ich denke auch eher ältere Kinder oder vielleicht auch zusammen mit Erwachsenen, die was lernen wollen über das Leben im Bach.
Mhm.
Und was so eine Bachforelle da eigentlich erlebt. Und da war es dann natürlich wichtig in dieser Geschichte, so eine gewisse Naturgetreuheit mit reinzubringen.
Ah, ja.
Also die Musterung von so einer Bachforelle im Vergleich zu einer Regenbogenforelle, wie so ein Hecht im Größenverhältnis dazu zum Beispiel aussieht, wie eine Maifliege aussieht und was für Muscheln in so einem Bach auch sind und den Gang der Jahreszeiten und so weiter. Also man hatte da dann schon, da hatte auch ich den Anspruch und ich glaube, der Tommy hat das ähnlich gesehen, dass man sich sehr nah an dem orientieren musste, was man wirklich als das charakteristische Merkmal des jeweiligen Fisches oder Tieres betrachtet hat, annähern musste, damit es halt eben auch diesen Lerneffekt hat, damit man auch hinterher sagen kann, ja, das sieht, glaube ich, eher aus wie eine Regenbogenforelle oder wie eine Bachforelle, auch wenn ich jetzt nicht den Anspruch stelle, dass das alles hyperperfekt ist, wie in einem Lehrbuch. Ich glaube, gerade also anhand von den Sachen würde ich jetzt keine Fische oder Pilze bestimmen wollen, aber man sollte eben sehen, was war es.
Ja,
und
ja.
So ein Fisch hat halt leider Gottes auch nicht so viel expressive Gesichtsmerkmale, die man irgendwie animieren kann.
Mhm.
Wir haben uns geeinigt auf die Comic-Augen, weil das war mir wichtig, weil damit ich den Ausdruck hinkriegen kann.
Ja.
Ich kann mich noch an einen Satz erinnern, wo Tommy zu mir sagte, der soll in dem Moment verliebt, irritiert, ängstlich und eingeschüchtert aussehen.
Puh.
Er ist ein Fisch. Er ist ein Fisch und hat Comic-Augen. Okay, da musst du mit den Augen arbeiten, mit ein bisschen dem Mäulchen und dann kannst du vielleicht noch irgendwie Augenbrauen andeuten, die irgendwas tun.
Der muss ja richtig studieren, ne? Wie eine Mimik funktioniert.
Das ist, sind dann ganz viele Skizzen halt einfach.
Ja, ja.
Ne? Weil am Ende bringt ja jedes Projekt andere Figürlichkeiten mit sich und jetzt muss der Troll halt böse aussehen oder der Fisch muss verliebt aussehen und dann muss man sich erstmal da rantasten. Weil gelernt habe ich das ja auch nicht.
Mhm.
Ja? Und nicht jede Kreatur habe ich schon mal gezeichnet, da muss ich dann auch manchmal einfach für mich selber rausfinden, wie kann ich das denn machen.
Mhm.
Aber das hat auch super funktioniert. Das war ähnlich wie bei der Marie. Ich habe eine Skizze gemacht, ich habe die Augenbrauen gesetzt, ich habe versucht, den Ausdruck rauszubringen und die Situation darzustellen, so wie wir es vorher besprochen hatten. Und das Beste und das Wichtigste, und das war bisher bei allen drei Autoren so, ist, ich schicke das per WhatsApp raus. Das kann auch mal nachts um 2:30 sein. Da waren ich die Leute auch vor, weil ich manchmal auch nachts auf der Couch zeichne.
Ja.
Und
Künstlerleben.
So ist das, ja, so ist das halt. Ja, das ist
ja, ja.
Nachteule.
Ja.
Und dann kriege ich aber wirklich zeitnah, also sag mal, in den nächsten 10 Stunden habe ich da eine Antwort und dann kann ich es umsetzen und fertig.
Mhm.
Weil dann kommt die Koloration, dann kommt das Ganze dann aufs Aquarellpapier und dann wird das sozusagen in Stein gemeißelt und dann kann man nicht mehr arg viel ändern dann.
Also die meiste Zeit wird in so eine Skizze dann verbraten.
Genau,
ja.
Das ist auch erstmal unglaublich wichtig, dass einfach die Skizze dem Autor zu die, genau dieser Geschichte, zu diesem Absatz dann passt.
Mhm.
Und wenn in dem Moment noch irgendwas fehl am Platz ist, dann kann man natürlich digital, kann man ja immer noch sagen, okay, der müsste weiter im Vordergrund sein, wir machen den digital ein bisschen größer. Das kann man natürlich alles noch machen, digitale Bildbearbeitung sei Dank. Aber wenn jetzt die Regenbogenforelle eigentlich eine Bachforelle hätte sein müssen, dann kriegen wir halt ein bisschen ein Problem.
Ja, ja.
Ja, und dann muss man halt im Notfall nochmal nachbessern. Aber das ist alles, das ist meistens im Vorfeld schon sehr gut abgeklärt. Genau.
Du hattest jetzt gerade gemeint, du hast das ja alles nicht gelernt. Du hast ja keine Ausbildung gemacht, ne? In Hinsicht Kunst. Du hast wahrscheinlich, ich schätze mal, Workshops oder so irgendwas besucht oder mal Fortbildungen, mal Kurse oder so irgendwas, aber keine wirkliche, ja, Kunstausbildung gemacht. Wie lernt man das dann alles? Guckst du YouTube-Videos oder kommt das alles irgendwie aus dir? Hast du eine künstlerische Familie?
Oh, das ist eine ganz interessante Frage. Also erstmal das mit der Familie. Ich glaube, mein Opa hat gerne gemalt. Vor allem hat er angemalt. Der hat viel solche Sachen gemacht, wie so Gipsabdrücke und Gartenzwerge. Und dann hatte der wirklich so einen professionellen Malkasten, wo der dann angefangen hat. Ich glaube, es war der arme Künstler, glaube ich, von Spitzweg, der da so liegt in seinem Bett mit seiner Schlafmütze und diesem löchrigen Dach, wo der Regenschirm da oben klemmt. Genau, das hatte er in Gips, das hatten wir damals mal im Treppenhaus hängen und der hat das angemalt. Aber halt auch wirklich so, dass es aussah echt wie so ein Ölgemälde. Das sind ja noch versiegelt, so ein Glanzlack. Das war schon so, dass sich das natürlich wiedergespiegelt hat, weil der Opa, wenn der halt sein Hobby ausgeübt hat, ne, dann hat man da gelernt, geguckt oder fasziniert, ne. Und meine Oma hat viel gerne gebastelt und getöpfert und so weiter. Also da war immer dieses so irgendwas mit den Händen machen. Das hat mich schon als Kind immer sehr abgeholt, muss ich schon sagen. Also gebastelt und gemalt habe ich einfach immer. Ob das jetzt wirklich immer gut war, weil die Erwachsenen gesagt haben, das hast du aber fein gemacht. Ich bin froh drum, dass sie gesagt haben, das hast du fein gemacht.
Ja, das sagt man auch so, wenn das Kind kommt und man denkt, was ist das, Feuerwerk? Nee, Rennbahn. Ah ja, klar. Ja, Rennbahn. Ja, ja, ja.
Das ist
jetzt, wo du sagst, ja.
Genau. Nee, einfach auch bestärken und nicht irgendwie, ach, das ist doch nichts, sondern das kann doch nichts, jetzt lern doch mal ein bisschen mehr Mathe, so ungefähr. Weißt du, so, ja. Nee, also wurde ich halt einfach immer bestärkt und ich habe immer gemalt und was habe ich gemacht? Ja, gut, ich habe noch, nach dem Realschulabschluss wollte ich noch ein Abi machen und es gab dann am Technischen Gymnasium dann so 3 Jahre mit einem Profilfach und das war damals hieß es, ich weiß nicht, ob es heute immer noch so heißt, Gestaltungs- und Medientechnik.
Mhm.
So ein bisschen vorbereitend auf zum Beispiel Webdesigner, Produktdesigner, Schauwerbegestalter, Printmedien, was auch immer. Also alles, was da irgendwie damit zusammenhängt. Und wir haben uns da natürlich mit technischem Zeichnen beschäftigt, mit Oberflächendarstellungen, also Glasoberflächen, Spiegelungen, auch mit Proportionen. Allgemein mit Zeichnen haben wir sehr, sehr viel gemacht, aber viel auch technisches Zeichnen, Normschrift. Ganz schlimm.
Okay.
Aber eben auch so verschiedene Ebenen, die man dann sozusagen bedienen muss im Marketing, so Zielgruppenanalysen und Materialtechnik und Holzbearbeitung. Und also man hat so echt einen Grundstock einfach auch gelernt. Und ich war dann auch aktiv in der Theater AG, wobei ich kein besonders guter Schauspieler bin. Dementsprechend habe ich mich eher so ein bisschen an den Requisiten und am Bühnenbild abgearbeitet und habe versucht, die Rialto-Brücke auf einem Tuch zu malen. Es sah hinterher aus wie eine Brücke.
Ja, das ist ja schon mal was, ne?
Und wir haben das auch tatsächlich, glaube ich, zu dritt sogar ausgemalt. Also wir haben es einfach gemacht. Und das ist, glaube ich, der beste Weg, tatsächlich zu lernen.
Ja.
Dann habe ich ein Praktikum noch gemacht, bevor ich Abitur gemacht habe, tatsächlich auch im Bühnenbild, im Theater Heilbronn. Mal einfach auf den Knien rumgerutscht und dann hier mit Styropor und alles Mögliche und mit Ölfarben und drüber gespachtelt und was weiß denn ich. Also da auch wirklich gemerkt, das ist ein super harter Job da hinter den Kulissen und die leisten da eigentlich Arbeiten. In einer handwerklichen Kunst jetzt dieses Styropor wie eine echte Mauer aussehen zu lassen, zum Beispiel. Ja. Oder wie echte Steine, die mit Moos bewachsen sind, auch wenn das für Filmsets oder irgendwie was ist. Das wäre eigentlich immer mein Traum gewesen, sowas zu arbeiten. Aber nachdem die mir alle erzählt haben, dass sie schon mit Anfang 20 Rückenprobleme, kaputte Kniescheibe und Bandscheibenvorfall und haben und eigentlich mehr oder weniger sich kaum ihre Wohnung leisten können von dem Gehalt, was dabei rumkommt, habe ich gesagt, also ich hätte dann doch gern ein bisschen was Sichereres fürs Einkommen und würde das Kreative gucken, wie ich das privat weiterentwickeln kann.
Ja.
Ja. Genau.
Und hast halt einfach weitergemacht.
Ich habe einfach immer weitergemacht, ja. Genau.
Mal hier ein Aktzeichenkurs, mal hier stillleben. Die Jahre, die man das dann macht und dann irgendwann hat man halt so sein Handwerkszeug.
Ja. Ich glaube auch tatsächlich, dass es also bei jedem autodidaktischen Künstler gibt es mit Sicherheit irgendwie so ein Momentum, wenn das jetzt jemand, der das handwerklich lernt, und ich glaube, im Kunststudium selber lernt man, glaube ich, gar nicht so viel Handwerkliches mit dem Pinsel und den Farben umzugehen. Da geht es eher um Konzepte. Da geht es eher um dieses, naja, man geht davon aus, du kannst einen Pinsel halten, so ungefähr. Da geht es, glaube ich, um andere Dinge, aber das kommt auch, glaube ich, auf den Standort an, wo man das studiert und inwiefern das tiefer geht. Ich habe mich nicht lange damit beschäftigt, weil ich für mich selber gesagt habe, dass ich die Zeit wahrscheinlich nicht investieren kann, aufgrund dessen, dass ich halt einen Vollzeitjob habe, um dann nebenbei noch sowas irgendwie dann zu machen. Ja. Und ich mich eigentlich auch nicht stundenlang dahinstellen möchte und mir überlegen möchte, was dieser Künstler vor 300 Jahren jetzt mir damit sagen wollte oder so. Ich gucke nach vorne. Was ist für mich, was nehme ich da draus mit und was lerne ich da draus? Und Dokumentationen und Interpretationen gibt's en masse im Internet. Also wenn ich wirklich wissen möchte, was ist da passiert, als auf einmal Künstler angefangen haben, Dinge zu malen, die man heute als modern ansieht, die aber damals eigentlich völlig befremdlich waren. Oder was hat Goya gemacht? Der hat ja diese super düsteren Bilder gemalt. Was steckt da dahinter? Was war das für eine Person? Oder kann man auch den Künstler und die Kunst selber überhaupt trennen? Solche Fragestellungen habe ich schon auch, aber das bearbeite ich eben in meiner Freizeit nebenbei, so über Podcasts und so weiter, weil es mich einfach interessiert. Und für die Weiterentwicklung von mir selber. Ja, ich möchte jetzt wissen, wie das mit der Spachtelmasse funktioniert. Frage ich entweder meine Künstlerkollegen, gibt es irgendwo einen Workshop, kann man was machen? Mal zur Abendakademie, mal einen Zeichenkurs gemacht noch. Oder eben tatsächlich einen Künstler entdeckt, der ganz tolle Bilder macht. Der macht auch Workshops, da muss ich hin.
Genau. Ja, und über das Netzwerken auch, ne? Du hast doch vorhin irgendeinen Verein erwähnt, wo du jetzt im Vorstand bist.
Genau, Art Rhein-Neckar e.V.
Ja, ja, also da ist ja wahrscheinlich auch ein Netzwerk da hinten dran.
Ja, ja. Also es ist auch wirklich ein ganz toller Haufen. Wir haben so viele unterschiedliche Menschen bei uns, also das ist der Wahnsinn. Von der UV-Art, von abstrakt über gegenständlich, von Mosaik- und Glaskunst, über textile Kunst, über Kettensägen-Kunst, Holzskulpturen, Steinskulpturen, Metallskulpturen, Acryl-, Ölmalerei, ja, es hört gar nicht auf, genau, also eigentlich alles, wirklich alles, was da zusammenkommt und natürlich, da profitiert man immens, wenn man sich einfach mal austauscht. Welche Firnis hast du benutzt? Welche Leinwände hast du benutzt? Kannst du mir einen Pinsel empfehlen?
Und ist das ein guter Austausch? Oder weil ich höre auch manchmal, also jetzt nicht im bildenden Kunstbereich, weil ich hatte hier noch selten jemanden aus der bildenden Kunst. Da können wir auch noch drüber reden, warum eigentlich. Aber wenn ich so in die Musik zum Beispiel schaue, da gibt es immer mal wieder Leute, die sagen, die haben das Problem, dass andere Künstler mit Ellbögen durch die Gegend laufen. Sie haben Angst, dass ihnen da irgendwie das Publikum weggenommen wird und dann nee, Zusammenarbeit, das wollen wir hier gar nicht.
Nee, also bei uns im Verein und auch die Künstler, die ich da drumherum kennengelernt habe, ist es tatsächlich so, dass diese Künstler sind so unglaublich individuell. Das kann auch anstrengend sein. Das ist ein anderes anstrengend, weil halt jeder so sein super eigenes Ding einfach hat. Aber wenn man feststellt, dass jeder von uns hat wirklich ein Alleinstellungsmerkmal in seiner Arbeit und nimmt dem anderen nichts weg.
Ja.
Es erhöht nur die Vielfalt, die dann in einer gemeinsamen Ausstellung oder einem gemeinsamen Projekt dann erblühen kann, tatsächlich. Also mich haben jetzt schon viele angesprochen, ja, sowas habe ich ja noch nie gesehen, wo ich mir denke, okay, hast du Internet? Aber ja,
es du ist auf dem Mond?
Ja. Wenn ich jetzt wirklich versuchen würde, irgendwas zu finden, was so aussieht wie meine Acrylbilder zum Beispiel, glaube ich, wäre ich relativ schnell an dem Punkt, ja stimmt, so oft findet man das nicht oder nicht in der Form. Mhm. Ein bisschen ähnlich, aber nicht so richtig. Mhm. Also ist schon gut, habe ich meine Nische gefunden, mein Standing oder meine Art und Weise an die Thematiken ranzugehen, ist offensichtlich recht einzigartig. Und so trifft das auch auf die anderen Künstler zu. Mhm. Und da ist wirklich ein Hand-in-Hand-Arbeiten. Das habe ich wirklich, natürlich treffen auch ab und zu Charaktere aufeinander, die nicht miteinander funktionieren.
Gott, das gibt es ja überall,
das ist
klar.
Menschlich.
Ja, ja.
Aber es gibt diese Ellbogen-Mentalität, habe ich bisher noch nicht mitbekommen.
Schön, gut.
Das mag vielleicht sein, wenn man in die sehr kommerzielle Produktion reingeht, also wenn man wirklich am laufenden, wie am Fließband produziert, um eben zum Beispiel eine Galerie zu bedienen. Und ein ganz festgelegtes Thema hat, ich nenne jetzt einfach mal eins, was gerade sehr populär ist, Pop-Art. Also wenn man immer wieder Frida Kahlo und andere Pop-Ikonen sozusagen in unterschiedlichen Settings mit bunten Farben und bam. Das kann super dekorativ sein. Das kann auch eine Message beinhalten. Ich will das überhaupt nicht schlecht reden. Es ist halt nicht mein Geschmack, aber deswegen muss ich das niemandem schlecht reden. Aber es ist halt auch eine Riege, die so sehr spezifische Marker setzt, die dann heißt, das ist jetzt Pop-Art. Mhm. Und wenn dann 5 Künstler sind, die auch alle Pop-Art machen, dann greifen die sich natürlich gegenseitig das Publikum ab. Mhm. Und dann müssen sie sich vergleichen. Und dann schneidet vielleicht einer schlechter ab oder hat ein schlechtes Gefühl dabei oder dann ist da Neid dabei. Das kann ich mir schon vorstellen. Mhm. Ja, das kann ich mir schon vorstellen, aber das ist jetzt bei uns im Verein nicht
Und das macht ja keiner Knödelkunst. Ne? Machst ja nur du.
Knödel sind selten, ja.
Alleinstellungsmerkmal, ja. Am 8. Oktober
ja
findet eine Veranstaltung statt in Landau, Geschmack der Verwandlung. Und da darf ich auch kommen
ja
und darf eine Laudatio halten. Ja. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, weil ich habe noch nie eine Laudatio gehalten. Deswegen, ich bin mal gespannt, und ob du es später bereust. Genau, erzähl mal, was ist das? Was passiert da? Weil wir werden da ja nicht nur Kunst sehen, sondern wir werden auch essen zusammen zum Beispiel.
Ja, genau. Ja, also es ist eigentlich auch, wie das immer so ist, man lernt jemanden kennen und man will ein Projekt machen und man hat irgendwie Bock. Und am Ende ist das ein Abend gewesen, den ich mit Kai Focke, dem vorhin schon erwähnten Schmunzelfantasten, verbracht habe. Und wir saßen zusammen und haben gesagt, ach, wir könnten doch mal was Tolles machen mit Lesung. Lesung und Ausstellung. Und ich habe gesagt, ich will in die Pfalz. Ich sitze in meinem Mannheim und es ist doch auch manchmal ein bisschen trist in Mannheim. Es gibt eine lebendige und aktive Kunstszene im Jungbusch und es gibt viele tolle kreative Menschen, aber die sind auch so ein bisschen für sich. Das ist auch so ihr, ne, so ein bisschen, kommt man von außen vielleicht auch alterstechnisch oder vielleicht auch regionstechnisch einfach irgendwie nicht so rein.
So ging es mir in Mannheim mit Theater. Ich kam da nicht rein. Deswegen bin ich jetzt wieder in der Pfalz, weil da hat es plötzlich funktioniert.
Ja, genau. Mhm. Also ich kenne dieses Gefühl. Mhm. Ich bin ja auch ein paar Mal umgezogen in Deutschland. Mhm. Also ich kenne das. Und in manchen Regionen kommst du besser irgendwo wieder mit rein. Ja. Und in anderen Regionen funktioniert es eben nicht so gut. Und die Pfalz war mir irgendwie so am Herzen, weil ich dachte, Mensch, ich gehe da mal so gerne Urlaub machen. Ich gehe mal gerne in die Pfalz. Ich gehe da gerne raus. Ich gehe gerne in den Pfälzerwald. Ich gehe gerne Wein trinken. Ich gehe gerne lecker essen. Ich genieße es einfach, auch die Mentalität der Menschen und die Umgebung, ganz toll. Ich würde da gerne ausstellen. Und ich habe da eigentlich auch schon so ein paar Ideen, die gehen so ein bisschen in Richtung Genuss und Wein. Und dann sagte der Kai, oh ja, da habe ich auch ein paar Geschichten und das könnte man doch verbinden. Und dann begab es sich, dass wir dann in Landau mal mit ein paar Freunden von ihm essen waren, in einem besagten Restaurant Mörchen im Moor in Landau. Und dann haben wir ganz spontan einfach mal angefragt, wie sieht's denn aus? Könntet ihr euch das vorstellen, dass wir eine Ausstellung machen? Vielleicht mit Lesung? Ja, könnten wir uns vorstellen. Ja, schlag doch mal was vor. Und dann hieß es so, jetzt lass dir mal ein Konzept einfallen. Jetzt pack das mal. Und da haben wir ordentlich Hirnschmalz reingesteckt. Wir haben so ein bisschen vor und zurück überlegt. Wir wollten dann aber tatsächlich auch einfach das Ganze als Vernissage auch machen, damit wir die Acrylwerke von mir dort entsprechend präsentieren können und dem Publikum wirklich so ein Genuss für alle Sinne rundum Programm bieten können. Und das kam beim Restaurant total super an. Der Anatol Ehlert vom Mörchen Moor, der hat dann ein super tolles Pilzmenü auf die Beine gestellt. Das hat er sich einfach so aus dem Ärmel geschüttelt, diese Idee. Wenn man das liest, läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. Ich bin ein großer Pilzfan auch. Also Pilze sind total lecker.
Ja,
es gibt
geil.
So ein paar, die vielleicht nicht so ganz so hundertprozentig meine sind, aber ja, also ich kenne die Küche und der macht halt viel Regionales und Saisonales und das ist super lecker und es ist ein unglaublich schönes Restaurant und dann habe ich mich nach der Vorstellung und nachdem klar war, das kann da stattfinden, habe ich gesagt, das wird bombastisch. Wir machen da einen Abend für alle Sinne draus. Wir wollen Bilder an der Wand, wir wollen Pilzskulpturen, wir wollen eine Lesung, wir wollen durch dieses Programm führen und die Leute sollen dann noch ein 4-Gänge-Menü mit diesen Pilzen währenddessen genießen.
Ja, Hammer.
Das wird also Geschmack der Verwandlung, ja.
Wie viele Menschen dürfen da kommen?
Gesamtplätze sind es, glaube ich, um die 80. Wäre schon schön.
Und es ist aber mit Anmeldung, ne? Es gibt, glaube ich, eine E-Mail-Adresse. Dann würde ich das nämlich in die Shownotes dieser Podcast-Folge packen, die Infos zu dieser Veranstaltung. Und wer in der Nähe von Landau ist, bitte vorbeikommen.
Ja, oder kommt in die schöne Pfalz. Das ist ein Ausflug wert.
Genau. Ich wohne da, wo andere Urlaub machen.
Ja, genau. Ja, ja, für die Küchenplanung ist halt wichtig, dass wir eine Reservierungsliste haben. Ich denke mal, dass wenn jetzt jemand Laufkundschaft wäre, dass das ein oder andere Gericht sicherlich in petto da ist. Das heißt, man könnte dann an dem Abend sicherlich auch auf gut Glück dann vielleicht noch was kriegen. Aber es wäre sicherlich sinnvoll mit der Reservierung bis 30.09., dass er planen kann.
Gibt es irgendwelche Möglichkeiten mit glutenfrei, laktosefrei, vegan oder so irgendwas?
Auf jeden Fall. Die Küche ist sehr, sehr puristisch. Ich glaube, da ist tatsächlich gar nicht die Thematik, dass da viel, also es ist nicht wie, dass man sozusagen einen Eintopf kriegt, sondern es sind diese einzelnen Komponenten, die dann auch immer so schön angerichtet
drapiert werden.
Aber das würde ich direkt telefonisch dann machen bei der Reservierung im Restaurant. Da wissen die Bescheid dann.
Ja, super. Genau. Cool. Ja, ich bin schon sehr gespannt. Ich weiß gerade nicht, ob du es erwähnt hast. Hängen deine Bilder dann dort auch eine Weile? Also, weil du Vernissage gesagt hast?
Ja, genau. Mhm. Also wir wollen das auf jeden Fall noch 4 Wochen hängen lassen. Mhm. Die Plastiken werde ich wieder mitnehmen. Die sind einfach auch zu empfindlich und nehmen zu viel Platz weg. Mhm. Die Bilder bleiben hängen 4 Wochen. Und die eigentliche Abendprogramm-Vernissage beginnt erstmal mit einem Sektempfang und mit einer Begrüßung, mit einer Laudatio natürlich. Und dann gehen wir rein in den ersten Gang. Und dann machen wir das immer so abwechselnd, ja, dass die Leute sich da auch ein bisschen erholen können und ein bisschen genießen können auch. Ja. Es soll ja nicht überschwänglich sein. Und ich möchte auch da nicht lange Monologe halten und mich da vor meine Bilder stellen, sondern es soll eine Entdeckungsreise sein. Und wenn jemand Fragen hat,
bist du ja da,
werden wir das ein bisschen moderieren. Der Kai wird ein bisschen die Moderation dann diesbezüglich auch noch übernehmen. Ja, also ich bin total begeistert, egal wie ich es mir vorstelle, egal welches Bild jetzt an welcher Wand hängt, das ist natürlich bei mir im Hinterkopf immer so diese organisatorische Frage, wie alles mit dem Aufbau alles gut klappt. Aber nachdem ich so wirklich engagierte Helfer, Denker, Ideenbringer und Gastronomen und also wie das alles so toll zusammengeflossen ist.
Ja.
Und jetzt habe ich dich noch kennengelernt persönlich und ich denke, das wird wirklich toll, dass man einen tollen Einblick hat und es geht dann auch gar nicht darum, jetzt den Künstler auf irgendein Podest zu heben und da jetzt irgendwie, ach ja, ich weiß nicht, so elitär daherzukommen.
Es ist ja auch keine Preisverleihung.
Sondern es soll ein lockeres Afterwork sein. Es ist ein Mittwochabend. Wir werden schön zusammenkommen und einfach alles genießen, was auf uns einströmt. Und es wird ganz toll.
Kommt vorbei, liebe Leute.
Genau.
Sehr schön. Was gibt's denn sonst für Projekte oder Ziele oder Veranstaltungen, auf die du gerade hinarbeitest oder die du vielleicht schon planst?
Ja, also ich werde auf jeden Fall den Kai begleiten zur BuCon. Das ist in Dreieich, gleichzeitig zur Buchmesse. Mhm. Es ist die BuchmesseCon, glaube ich, ausgeschrieben. Dort treffen sich eben die Science-Fiction- und Fantasy-Fans mit ihren Büchern. Und dort gibt es in der Stadthalle, ist das, glaube ich, in Dreieich, ganz viele verschiedene Orte, also Räume, wo dann Lesungen stattfinden. Da gibt es einen richtigen Timetable. Und dort wird auch eben das neue Buch von Kai Focke hinterm Haus vorgestellt und gelesen. Und da werde ich auch anwesend sein und ein paar Fragen natürlich beantworten und ein bisschen was erzählen zu den Illustrationen. Wir werden auch ein paar Illustrationen mitnehmen, also ein paar Prints davon. Einfach, dass man das nochmal ein bisschen zeigen kann, weil es einfach so schön zusammenpasst. Da werde ich ihn also auf Tour begleiten. Die Premiere an sich vom Buch wird stattfinden auf dem Mediaval Festival. Ein Mittelalter-Festival im Lesezelt. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich werde leider nicht dabei sein können, aber da bin ich sehr gespannt auf die Bilder und das Feedback da dazu. Das wird bestimmt sehr spannend. Und wir werden dann im November noch eine gemeinsame Veranstaltung machen in Schwetzingen. in der Galerie Blickfang. Da werden wir in drei Akten sozusagen Lesungen machen. Verschiedene Geschichten aus seinem erweiterten Werk, unter anderem Hinterm Haus und Illustrationen von mir, auch andere Werke, die jetzt noch kein Buch haben. Mhm. Und ja, das soll eigentlich eine Überraschung werden, aber vielleicht gibt es noch eine neue Geschichte, die nur aufgrund von einem Bild entstanden ist. Also diesmal dann andersrum. Okay. Also das war so ein bisschen unser künstlerisches Gimmick, was wir gesagt haben, so, Mensch, jetzt hast du Geschichten geschrieben und ich habe Bilder dazu gemalt. Nimm doch du mal ein Bild und schreib eine Geschichte dazu. Jetzt schauen wir mal, was rauskommt. Man kann ja Kreativität auch nicht erpressen, sage ich jetzt mal, aber er hat ja noch ein bisschen Zeit. Ich bin sehr gespannt.
Ja. Cool. Ja, klingt, als wärst du sehr umtriebig.
Ja, man muss rausgehen. Ja. Nur wenn man gesehen wird, kann man irgendwie daran auch was lernen und daran wachsen. Und wenn man gesehen wird, dann hat man Einfluss, in Anführungsstrichen. Ja. Oder die Kunst kann auch Einfluss haben.
Also ich finde es total toll, mal mit jemandem, wir reden schon eine Stunde, sehe ich gerade, mit jemandem auch mal wirklich in diese Welt reingucken zu können, weil ich kann es, glaube ich, an einer Hand abzählen, wie viele in den letzten 7 Jahren, in denen ich das jetzt mache, aus der bildenden Kunst hier bei mir zu Gast waren. Mhm. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Also ich hatte mal jemanden, der hatte dann gemeint, ja, Künstler, die denken dann, die hängen so ihr Bild ins Museum und dann ist ja schon alles gesagt. Was muss ich dazu jetzt noch sagen? Also als wäre da irgendwie so da so die Hemmschwelle, dass man dann darüber noch reden muss.
Ach so.
Aber mir geht's ja, also wir
je
haben ja jetzt auch nicht...
der Künstler, desto besser...
Vielleicht. Wir haben ja jetzt auch nicht so viel darüber geredet, was du dir jetzt da denkst. Ja. Es gibt ja so viel anderes da hinten dran noch an Gedanken. Ja, deswegen erstmal danke. Aber ich würde mich freuen, wenn ich noch mehr Menschen aus dieser Kunstwelt kennenlernen würde, weil da gibt's bestimmt auch nochmal ganz andere Ansätze und Materialien und was weiß ich.
Auch vielleicht mal politische Ansätze zum Beispiel und so weiter. Ja. Also ich kann gerne da mal die Brücke schlagen.
Traut euch.
Genau. Vielleicht kann ich jemand mal vermitteln.
Ja, super. Ich setze deine Links in die Shownotes, also nicht nur die Veranstaltung, sondern du hast auch Instagram, Facebook.
Ja.
Hast du eine Webseite?
Webseite ist gerade im Aufbau, kann also sein, dass under construction dasteht, aber kannst du trotzdem gerne verlinken.
Ja, das mache ich. Und sonst würde ich meine letzte Frage stellen.
Ja. Schieß los.
Was wünschst du dir?
Oh Gott. Was wünsche ich mir? Oh, ich glaube, das hat man auch schon ein bisschen aus dem Gespräch rausgehört, dass eigentlich das Schönste als Arbeit, als Künstler, aber auch im Privaten, ist die Berührung und die Überschneidung mit anderen Menschen und ihrem Leben, ihren Dingen, ihren Themen. Und man lernt so viel daraus und man wächst gemeinsam und man kann sich helfen zu reflektieren und man kann sich auch mal halten, aber man kann sich auch gemeinsam totlachen. Und ich finde dieses Gemeinsame, dieses Voneinanderlernen und mal rausgehen und was Neues und doch auch... Man hat ja immer mal wieder Phasen, wo man irgendwie sagt, oh, ich will jetzt aber eigentlich gar nicht raus. Und oh, jetzt habe ich den ganzen Tag gemalt und jetzt, weiß ich, muss noch die Haare waschen und irgendwie will ich nicht mehr. Da braucht man ab und zu jemanden, der sagt, so, jetzt trete ich dir mal in den Arsch und du gehst jetzt raus und wir gucken uns das jetzt an und wir machen jetzt was. Das ist ganz, ganz wichtig, dass es das hat. Und manchmal gibt es nicht und dann merkt man, dass was fehlt. Also da wünsche ich mir noch ganz, ganz viel, weil das unglaublich befruchtend ist. Auch das Gespräch jetzt mit dir und auch mal in dem Podcast reinzuhören und was da schon alles für interessante Leute waren. Obwohl ich definitiv keine Kindermusik höre, habe ich mir trotzdem den ganzen Podcast lang angehört über den Kindermusik.
Das war Pianopapa, ne?
Der Pianopapa, genau. Ja, habe ich mir angehört und ich fand das so inspirierend, wie er das macht und auch wie er für sich selbst einfach festgelegt hat, ja, das ist ein Nebenprojekt, aber es ist mir auch wichtig und ich verfolge dabei was, aber ich lass mich nicht von jemandem dazu pressen, sozusagen irgendwie, dass dann jemand mit mir Geld verdient, nur damit ich sozusagen den Fame auf dem Papier habe oder sowas. Also ähnlich geht es mir da auch. Ist total toll, wenn die Leute meine Sachen kennen. Ist total toll, wenn die irgendwo hängen. Aber wenn es jetzt halt nicht ins Konzept passt gerade oder in die Gruppenausstellung, dann gehe ich auch gerne den Schritt zurück und sage, pass auf, ist gar kein Thema. Es muss nicht überall immer passen. Mhm. Aber lass uns reflektieren, wie wir vielleicht ein gemeinsames Projekt in der Zukunft machen können.
Hm. Ja. Also du wünschst dir Gemeinsamkeit.
Ja, genau.
Gut, das finde ich schön. Da schließe ich mich an. Vielen Dank, dass du hier warst und so viel Zeit hier auch jetzt verbracht hast und so viel erzählt hast. Also ich freue mich total auf diese Veranstaltung jetzt. Und ich finde deine Sachen auch einfach total schön. Also Dankeschön. Muss ich auch immer sagen, weil das ist ganz schön. Also das Kinderbuch habe ich ja dann als erstes kennengelernt von dir, von der Marie. Aber als ich dann diese UV-Sachen bei dir entdeckt habe und die Pilze und diese kleinen Figürchen und also ich liebe das sehr. Ich bin halt auch ein großer Fantasy-Fan, ne? Deswegen holst du mich da sehr ab. Und diese bunten Farben finde ich halt auch toll. Deswegen finde ich selber Acrylfarben auch so geil, weil du haust da halt ein Blau auf die Leinwand und es ist blau, ja. Und es ist halt nicht so was Zartes und sowas Seriöses, sondern... Nee, wir staunen und wundern gemeinsam und das finde ich so schön.
Ja.
Danke.
Danke auch.
Und vielen herzlichen Dank euch da draußen fürs Zuhören. In den Shownotes findet ihr Links zu Jessica Marquardt, zur Veranstaltung am 8. Oktober in Landau und zum Backstage-Podcast. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt oder Feedback hinterlasst. Das geht zum Beispiel auf Mastodon, Instagram, auf dem Blog oder per Mail. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!